Als erstes möchte ich heute die Hartree-Fock-Methode besprechen. Die Hartree-Fock-Methode ist die einfachste elektronische Strukturmethode, die es erlaubt, eine Vielelektronenwellenfunktion zu berechnen. Sie ist historisch auch wohl die älteste Methode. Man kann sie auch als einen speziellen Fall betrachten, der sogenannten Self-Consistent Field-Methode also Multi-Reference Self-Consistent Field-Methode, wo man eben bloß eine Referenzkonfiguration hat. In dem Fall wird dann die Methode vor allem auch im Bereich der Chemie oft bloß als SCF Self-Consistent Field-Methode bezeichnet. Ja, wie wir gesehen haben, sowohl bei der Configuration Interaction Methode als auch bei der Multi-Reference SCF Methode schreiben wir unsere Wellenfunktion als eine Linearkombination von Slater-Determinanten. Und ich habe Ihnen gesagt, dass in diesem Zusammenhang man typischerweise eine sehr, sehr große Anzahl von Slater-Determinanten verwendet. Größenordnungsmäßig typischerweise einige Milliarden Slater-Determinanten. Man kann sich dann fragen, ob es sinnvoll ist, eine approximative Wellenfunktion zu berechnen, wo man lediglich eine einzige Determinante hat. Ja, in der Tat, das ist so. Und der Grund dafür ist der folgende: Wenn man diese Expansion macht, die man in der Multi-Reference Self-Consistent Field und in der CI-Methode macht, hat man, nicht wahr, ein paar Milliarden Koeffizienten, die dann diese verschiedenen Slater-Determinanten multiplizieren. Und es stellt sich heraus, dass typischerweise für die meisten Systeme, also wenn es nicht stark korrelierte Systeme sind, dass dann ein Koeffizient sehr, sehr groß ist. Es gibt eine Determinante, die dominiert, deren Koeffizient dann praktisch fast 1 ist. Und diese ganzen restlichen Milliarden Determinanten, die haben typischerweise sehr, sehr kleine Koeffizienten. Trotzdem natürlich, weil es so viele sind, geben sie noch einen gewissen Beitrag zur Energie. Und diese Energiedifferenz dann auch zwischen der Hartree-Fock-Energie und der exakten Vielelektronenenergie, die man also eben durch eine sehr große CI-Expansion erhalten kann, die wird dann auch als Korrelationsenergie bezeichnet. Ja, also wie gesagt, eine Determinante gibt ganz vernünftige Ergebnisse schon. Und die Frage ist jetzt, ja, wie berechnet man die Determinante? Nicht wahr, wir befinden uns jetzt also dem Fall, wo wir also eine Self-Consistent Field Methode verwenden. Das heißt, wir optimieren unsere Orbitale, mit der wir die Slater-Determinante aufbauen, so dass eben die Energie möglichst tief ist. Ja, die Energie, also den Energieausdruck, den wir da brauchen, das ist dann die Gleichung 52 auf Seite 61. Und diese Gleichung 52 ist übrigens nichts anderes als ein Spezialfall von diesen sogenannten Slater-Compton-Regeln, die wir kennengelernt haben, die es erlauben, nicht wahr, die Matrix-Elemente für die Configuration Interaction Matrix zu berechnen. Sozusagen in diesem Fall ist unsere Configuration Interaction Matrix hat halt ein einziges Element, das ist eine 1x1-Matrix, und die Slater-Compton-Rules geben uns eben das Kochrezept sozusagen, wie wir die Energie dann berechnen von dieser einen Determinante. Ja, hier, wenn wir uns nochmal diese Gleichung 52 anschauen, dann sieht man, der erste Term, das ist ein Einteilchen-Term, dieser Hamiltonian klein h, der enthält also die kinetische Energie plus die potenzielle Energie, die also im Speziellen eben natürlich auch aus den Wechselwirkungen mit den Atomkernen herrührt. Ja, dann der zweite Term, wo wir diese Doppelsumme haben. Da muss man jetzt unterscheiden. In dieser Doppelsumme wiederum der erste Term ist jetzt sozusagen eine klassische elektrostatische Abstoßung. Und Sie werden sehen, dass das in der Tat, hier wird es also ausgedrückt durch diese Orbitale I und J, aber man kann es in der Tat diesen Term auch ausdrücken durch die Ladungsdichte, und er hat dann eben, wie gesagt, genau dieselbe Form wie die elektrostatische Wechselwirkungsenergie von einer klassischen Ladungsverteilung. Ja, was jetzt der wichtigste Term ist, eigentlich in gewisser Weise ist der allerletzte Term. Und Sie sehen, da sind die Indizes für diese Orbitale I und J vertauscht worden. Daher kommt auch der Name Exchange Term. Der gibt jetzt die nicht klassische Wechselwirkung von den Elektronen an. Ja, also diese Notation, die ich hier verwende, die tue ich jetzt auf der nächsten Seite noch genau definieren. Für den Moment möchte ich jetzt bloß noch mal eine zweite Eigenschaft von dieser Gleichung 52 diskutieren, und zwar die Tatsache, dass der Hartree-Fock-Energieausdruck frei ist von sogenannten Self-Interaction, Selbstwechselwirkungen. Ja, das sieht man, wenn man in dieser Doppelsumme die Terme betrachtet, wo I gleich J ist, nicht wahr? Dann sieht man, dass der erste Term IIJJ gleich ist zu dem zweiten Term IJJI. Und in der Tat, die heben sich dann weg. Und das bedeutet eben, dass in der Hartree-Fock-Approximation, wie es sein sollte, ein Elektron nicht sich selber abstoßen kann. Wenn man die Elektronen klassisch behält, nicht wahr, behandelt, wenn man da die Wechselwirkungsenergie zwischen Punktladung berechnet, tut man ja auch immer aus dieser Summe herausnimmt den Term I gleich J, weil, nicht wahr, wenn sonst ist das 1 über R J, das ist 0 und die ganze Sache geht gegen unendlich, und das will man natürlich nicht haben. Ja, jetzt hier nochmal diese Definition, nicht wahr, von diesen Matrix-Elementen. Also wenn man eckige Klammer hat, haben wir ja schon diskutiert, dann bedeutet es immer, dass man sowohl die räumlichen als auch die Spinvariablen berücksichtigt. Also ich bin jetzt auf der Seite 62 und schaue mir da gerade an den Term IHI. Und ja, hier sehen Sie dann, also unterm Integral habe ich noch immer diese Spinfunktion, dieses Sigma I von S, und das hier zweimal vorkommt. Und dann wissen wir, diese Spinfunktionen verhalten sich wie orthogonale Funktionen unter dieser Pseudo-Integration ds. Und das heißt in diesem Fall, weil ich hier Sigma i zweimal habe, ist das einfach, gibt die Integration 1 und der Spin fällt einfach völlig raus. Ja, dann der Term IIJJ, der letzte auf der Seite 62, ja, da gehen dann eben auch Spinfunktionen ein, zweimal Sigma I und dann Sigma J. Und das heißt, auch wenn ich da integriere, fällt das einfach weg. Ein bisschen komplizierter wird es jetzt, dass der erste Term dann auf der Seite 63 mit dem Exchange-Term, da habe ich IJ. Und da habe ich jetzt einmal eben ein Sigma I von S und ein Sigma J von S. Ja, und es gibt eine Delta-Funktion. Das heißt, ich habe hier nur, das habe ich dann übrigens genau zweimal. Das heißt, also ich habe nur einen Beitrag, wenn Sigma I gleich Sigma J ist. Das heißt also physikalisch gesehen, dass dieser Exchange-Term eigentlich nur eine Kopplung beschreibt zwischen Elektronen, die denselben Spin haben. Wenn die Elektronen verschiedenen Spin haben, dann fällt dieser Term weg. Ja, wir haben ja dann auch gesehen, wenn also der Spin ausintegriert ist, dann verwendet man auch diese andere Notation, wo man jetzt runde Klammern hat, nicht rechteckige. Und ja, das dann auch nochmal, das sind diese zwei Gleichungen in der Mitte auf Seite 63. Da habe ich also nochmal die Gleichung für IJH. Und dann IJKL, und Sie sehen jetzt in diesen Integralen, nicht wahr, ist der Spin verschwunden. Ich habe jetzt also nur noch die räumlichen Wellenfunktionen. Und ja, jetzt können wir betrachten diesen wichtigen Spezialfall von einem sogenannten Closed-Shell-System. Sie können sich erinnern, das ist ein System, das eine gerade Anzahl von Elektronen hat und wo jedes räumliche Orbital ein Elektron mit Spin up und ein Elektron mit Spin down beherbergt. Ja, in diesem Fall, also haben wir nicht, wenn wir dann n Elektronen haben, haben wir eben bloß n halbe räumliche Orbitale, und in den ganzen Ausdrücken für die Energie muss ich dann logischerweise nicht bis n summieren, sondern bloß bis n halbe. Das ist dann die Gleichung 53. Der erste Term ist wieder eben, sind die Einteilchen, Beiträge, und ja, weil ich jetzt eben bloß bis n halbe summiere, aber jedes Orbital zweimal besetzt ist und weil der Spin keinerlei Einwirkung hat auf den Erwartungswert der Energie, habe ich dann einfach zweimal IHJ. Ja, das macht genau das Wett, dass ich eben statt bis zu n bloß bis n halbe summiere. Ja, der nächste Term, wo ich dann die Doppelsumme habe über I und J, Da habe ich dann im klassischen Term habe ich dann einen Vorfaktor 4, weil ich habe ja jetzt alle, nicht wahr, die ganzen, jedes Elektron sozusagen das eine Quelle darstellt und das der Beobachtungspunkt darstellt, das ist sozusagen zweimal vorhanden, einmal mit Spin up und dann mit Spin down. Und deshalb habe ich hier dann 2 mal 2, diesen Faktor 4. Dagegen beim Exchange Term habe ich jetzt nur einen Faktor 2, weil wir ja da gesehen haben, nicht wahr, dass da man bloß Beiträge hat, wenn eben der Spin von den beiden Elektronen identisch ist. Deshalb hat man also da sozusagen nur halb so viele Beiträge. Ja, also das ist dann diese Gleichung 53, ist also dann dieser Energieausdruck in der Hartree-Fock-Approximation. Ja, wenn wir dann wirklich eine Rechnung machen, geht es natürlich dann darum, ein Set von Orbitalen zu finden, so dass dieser Energieausdruck minimal ist. Ja, auf der nächsten Seite 64 gibt es dann etliche Übungsaufgaben. Die erste ist, Sie sollen zeigen für diesen sehr, sehr wichtigen Spezialfall, wo eben unsere Wellenfunktion bloß aus einer einzigen Determinante besteht, dass da die Einteilchendichte-Matrix durch diesen Ausdruck 54 gegeben ist. Nicht wahr? Hier habe ich natürlich wieder x, das heißt räumliche und Spin-Koordinaten. Ich kann dann auch wieder den Spin eben ausintegrieren und erhalte dann diese Gleichung 55. Und natürlich ganz besonders wichtig ist dann natürlich auch der Fall, wo in dieser Gleichung 55, wo R1 gleich R1 gestrichen ist, wenn ich also sozusagen das Diagonalelement dieser Einteilchendichte-Matrix habe, dieses, was dann auch oft einfach als Rho von R bezeichnet wird, das ist dann einfach die sogenannte elektronische Dichte oder elektronische Ladungsverteilung. Und die ist sehr, sehr, eine sehr wichtige Größe. Ja, in der nächsten Aufgabe, das habe ich ja auch schon Ihnen angekündigt, sollen Sie eben genau das zeigen, diesem Hartree-Fock-Ausdruck. Wenn Sie sich erinnern können, habe ich gesagt, haben wir diesen klassischen Term, also diese Doppelsumme IJ über eckige Klammer auf II Strich JJ, eckige Klammer zu. Und wie ich ja gesagt habe, man kann mal zeigen, dass das eben dass es genau den Ausdruck ergibt, den man auch für eine klassische Ladungsverteilung bekommen würde. Ja, dann auch sollen Sie hier noch als nächstes zeigen, dass die Hartree-Fock-Energie und die Einteilchendichte-Matrix invariant sind unter unitären Transformationen in diesem Raum der besetzten Orbitale. Ja, auf Seite 65 tue ich jetzt ganz kurz diskutieren, wie man die Hartree-Fock-Energie auch mittels Dichtematrizen ausdrücken kann. Und ja, das ist dann die Gleichung 57, also da habe ich jetzt nicht den trivialen Anteil genommen, ich habe jetzt also bloß genommen den Elektronen-Elektronen-Anteil aus dem Hartree-Fock-Energieausdruck und den jetzt eben ausgedrückt durch Dichtematrizen. Ja, und warum ich das gemacht habe, hat folgenden Grund. Ich möchte jetzt Ihnen zeigen, dass Hartree-Fock in der Praxis eine ganz wichtige Wechselwirkung, nämlich die Van der Waals-Wechselwirkung, nicht beschreibt, also so einfach völlig vernachlässigt. Ja, wie kann man das sehen? Man kann zeigen, das müssen Sie mir jetzt einfach glauben, das Beweis ist relativ kompliziert, dass diese Dichte-Matrix Gamma 1 von xx', dass die exponentiell abfällt bezüglich dem Abstand zwischen x und x'. Also der Abstand von x und x' ist natürlich eigentlich der Abstand, der räumliche Abstand, das ist von r'. Und ja, also die fällt sehr, sehr schnell ab. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet dann, wenn wir uns in dieser Gleichung 57 den letzten Term da anschauen, dann steht hier nicht wahr Gamma 1 von xx' und dann nochmal Gamma 1 von x' und dann teile ich noch durch r minus r'. Ja, okay, wenn ich durch r minus r' teile, mache ich es natürlich nochmal schneller abfallend bezüglich r. Aber das ist praktisch fast vernachlässigbar, weil ich, wie ich gerade gesagt habe, eben das Gamma 1 selber hat schon einen exponentiellen Abfall. Gut, dann haben wir noch den Term davor. wo ich habe Gamma 1 von xx mal Gamma 1 von x gestrichen x gestrichen. Also hier natürlich, weil die dichte Matrix jeweils am selben Ort ausgewertet wird, kann ich diesen Abfall der dichte Matrix nicht benutzen. Also hier habe ich jetzt einfach dann einen 1 über r minus 1 über r Abfall, also den Abfall von einer vom Coulomb-Potential. Und ja, dieser Term wird aber im neutralen System typischerweise kompensiert von den anderen elektrostatischen Termen, also im speziellen Fall, wo wir zum Beispiel ein Dimer haben, sagen wir mal irgendwie zwei Heliumatome, die einen großen Abstand voneinander haben. In diesem Fall wird dieser Term dann genau kompensiert, einfach durch die elektrostatische Energie, die durch die Wechselwirkung von den Atomkernen in diesem Dimer herkommt. Also dieser Term würde in diesem Fall wegfallen. Wenn wir jetzt also zum Beispiel bleiben bei diesem H2-Dimer, dann würde das bedeuten, dass gemäß dieser Formel in der Hartree-Fock-Methode die Wechselwirkung exponentiell abfällt. Ja, da wissen wir aber, das ist nicht richtig, nicht wahr? Wir haben diese langreichweitigen van der Waals-Wechselwirkung, die abfallen bloß wie 1 über r hoch 6, also ein exponentieller Abfall ist ja immer sehr viel schneller als jeder algebraische Abfall. Und ja, daraus kann man dann schließen, dass eben die Hartree-Fock-Methode leider diese wichtige Wechselwirkung, diese van der Waals-Wechselwirkung nicht beschreibt. Im nächsten Kapitel, das jetzt auf Seite 66 beginnt, möchte ich jetzt eigentlich mehr oder minder was Technisches beschreiben, nämlich wie man Orbitale orthogonalisiert. Das ist aber im Zusammenhang mit elektronischen Strukturrechnungen extrem wichtig, weil wir ja gesehen haben, dass wir immer fordern, dass die Slater-Determinanten, die eigentlich die Grundlage bilden für diese ganze Rechnung, die werden gebildet mittels orthogonalen Einteilchenorbitalen. Und das heißt, wenn man numerisch eine Rechnung macht, muss man eigentlich auch permanent irgendwelche Orbitale orthogonalisieren. Und deshalb möchte ich jetzt besprechen, wie man das algorithmisch machen kann. Ja, es gibt da etliche Möglichkeiten, diese Orbitale zu orthogonalisieren. Und die erste Methode ist die Löfting-Orthogonalisierung. Ja, wenn ich also nicht orthogonale Orbitale habe, dann kann ich diese Overlap-Matrix SIJ aufstellen. Das ist die erste Gleichung dann auf der Seite 66. Und nicht wahr, dass das Integral einfach phi i Stern mal phi j integriert über dr. Ja, wenn die Orbitale orthogonal sind, nicht wahr, dann ist diese Matrix natürlich wenn sie orthonormal sind, dann ist diese Matrix die Identitätsmatrix. Wenn sie nur orthogonal sind, dann wäre diese Matrix SIJ einfach eine Diagonalmatrix, wo also die ganzen Off-Diagonal-Elemente 0 wären. Ja, also diese, wenn ich nicht orthogonale Orbitale habe, nicht wahr, dann ist das einfach eine symmetrische Matrix. Und in dieser Löfting-Orthogonalisierung muss ich jetzt diese Matrix, also ein Matrix-Funktional berechnen, wo ich s hoch minus 1/2 habe. Ja, wie man so Matrix-Funktionale berechnet, das haben Sie hoffentlich in der Mathematik gelernt. Eine Möglichkeit ist natürlich eine Taylor-Entwicklung, das ist numerisch typischerweise nicht so effizient, aber ich kann auch zuerst die Matrix diagonalisieren und dann, wenn ich sozusagen eine neue Basis habe, in der dann diese Matrix diagonal ist, von der Diagonalmatrix ist es natürlich ganz leicht, S hoch minus 1/2 zu bilden. Ich muss einfach die von allen Diagonalelementen die Wurzel nehmen und dann das Inverse. Und auf diese Art und Weise habe ich dann S hoch minus 1/2. Ja, übrigens zu zeigen, dass diese Formel stimmt, diese Formel von der Löfting-Orthogonalisierung, das wird dann auch noch eine Übungsaufgabe sein auf der nächsten Seite. Ja, die zweite Möglichkeit ist dann die sogenannte Gram-Schmidt-Orthogonalisierung, die Sie vermutlich aus der Mathematik kennen. Ich habe jetzt hier sowohl diese Löfting-Orthogonalisierung als auch diese Gram-Schmidt-Orthogonalisierung jetzt hergeleitet, jetzt nicht für Vektoren, sondern für Wellenfunktionen. Aber im Prinzip ist das völlig analog. Wenn ich einen Vektor habe, habe ich eine Summe Und wenn ich Funktion habe, habe ich eigentlich Integrale. Das ist sozusagen der einzigste Unterschied. Ja, in dieser Gram-Schmidt-Orthogonalisierung, was macht man da? Ja, das ist mit Formeln gezeigt noch auf den letzten Gleichungen hier auf der Seite 66 oder sonst vielleicht ein bisschen anschaulicher. Die ersten paar Schritte werden dann gezeigt auf der Seite 67. Also ich fange an, ich pick mal irgendeinen ersten Vektor oder eine erste Funktion und tue die dann zuerst einmal einfach normalisieren. Dann nehme ich die zweite Funktion und tue von dieser zweiten Funktion jetzt alle Anteile, die zu phi 1 gehören, ausprojizieren. Danach, wenn ich das gemacht habe, tue ich dieses phi 2 wieder normalisieren. Dann nehme ich mir das phi 3, tue da ausprojizieren alle Beiträge, die von phi 1 kommen und von phi 2 kommen. Und dann, nachdem ich das gemacht habe, tue ich phi 3 wieder normalisieren und so weiter und so fort. Ja, das ist die klassische Gram-Schmidt-Methode. In der Figur unten auf Seite 67 vergleiche ich jetzt grafisch, was die Unterschiede sind zwischen der Löfting- und der Gram-Schmidt-Orthogonalisierung. Ich habe jetzt also in beiden Fällen ursprünglich diese beiden schwarzen Vektoren, die ich da mit 1 und 2 nummeriert habe. Und ja, in der Löfting-Orthogonalisierung sehen wir jetzt das Ergebnis, das sind dann diese roten Vektoren. Das erhält man dadurch sozusagen, dass man beide ursprünglichen Vektoren 1 und 2, dass man die irgendwie modifiziert. In dem Fall, dass man sozusagen den Winkel zwischen diesen zwei eben vergrößert, bis er dann 90 Grad ist. In der Gram-Schmidt-Methode ist es dagegen ganz anders. Der erste Vektor, nicht wahr, der wird eigentlich gar nicht verändert. Der wird also nur FML skaliert, also auf die Länge 1 gebracht, aber er zeigt immer noch in dieselbe Richtung wie der ursprüngliche Vektor 1. Dann dieser Vektor 2 sieht man natürlich, der muss dann sehr stark verändert werden, sodass das Endergebnis orthogonal ist. Also wir sehen, dass der Gram-Schmidt sozusagen die verschiedenen Vektoren ungleich behandelt, während in der Löfting-Orthogonalisierung werden die sozusagen alle gleich behandelt, im Sinne, dass also alle modifiziert werden, ungefähr gleich stark modifiziert werden. Ja, das ist diese Gram-Schmidt-Methode, wie Sie es wahrscheinlich schon aus der Mathematik kennengelernt haben. Wenn man diese Gram-Schmidt-Methode numerisch implementiert, stellt es sich heraus, dass wenn man in hochdimensionale Räume geht, dass es dann numerische Instabilitäten gibt. Diese numerischen Instabilitäten kann man relativ leicht erheblich reduzieren oder sogar fast eliminieren durch eine Variante, die dann als stabilisierter Gram-Schmidt-Algorithmus bezeichnet wird. Der ist mathematisch, also wenn man exakte Floating-Point-Arithmetik hätten, wäre das äquivalent zu der Standard-Gram-Schmidt-Methode, aber es stellt sich eben heraus, dass numerisch hier die Rundungsfehler sich weniger stark akkumulieren. Ja, was macht man bei dieser modifizierten Gram-Schmidt-Methode? Wir nehmen wieder eine Funktion phi 1 und tun sie im ersten Schritt einfach normalisieren. Aber dann jetzt tue ich aus sämtlichen anderen Funktionen, die ich habe, also phi 2, phi 3, etc., etc., phi 4 und so weiter, tue ich ausprojizieren alle Komponenten, die zu phi 1 gehören. Okay? In der ursprünglichen Methode habe ich das nur gemacht für phi 2 und ich mache es jetzt hier also auch für phi 3, phi 4, etc. Ja, dann im nächsten Schritt dieses phi 2, das ich dann erhalten habe, das tue ich normalisieren und dann nehme ich dieses phi 2 jetzt und tue es wieder alle Komponenten phi 2 tue ich ausprojizieren aus allen anderen Vektoren, angefangen jetzt von phi 3, phi 4, phi 5 etc. etc. Ja, dann natürlich tue ich es wieder normalisieren und so weiter und so fort, bis ich dann eben auch mein orthogonales Set erhalten habe. Ja, die letzte Methode zur Orthogonalisierung, die ich jetzt diskutieren möchte, das nenne ich jetzt Orthogonalisierung mit Importance Ranking. Es gibt dann in gewisser Weise ja, wichtige und weniger wichtige Vektoren als Output von dieser Methode. Und ja, hier übrigens habe ich jetzt wieder ein bisschen die Notation gewechselt. Ich verwende jetzt keine Funktion, sondern wieder Vektoren. Aber wie gesagt, Die unterscheiden sich bloß dadurch, dass man entweder Summen oder Integrale hat. Und ja, hier ist die zentrale Größe, ist wieder diese Überlappmatrix. Und ja, ich habe nochmal hier, das ist die erste Formel auf der Seite 69. Ich habe also da diese Gleichung hingeschrieben. Ich sage jetzt, ich habe einen Vektor Vi und einen Vektor Vj. Und dann, die haben die einzelnen Elemente oder Komponenten Vi von K. Also K zählt jetzt ja die einzelnen Elemente von diesem Vektor. Und deshalb, wenn ich also die Summe mache über K, Vi von K mal Vj von K, dann gibt es jetzt diese Überlappmatrix eben für Vektoren und nicht für Funktionen. Ja, diese Überlappmatrix SIJ, das ist jetzt eine positiv definierte symmetrische Matrix. Und ja, da wissen wir, die können wir diagonalisieren. Dann haben wir reelle Eigenwerte, die ich Lambda I nenne, und Eigenvektoren. Und diese Eigenvektoren, nicht wahr, die sind natürlich, bilden ein vollständiges orthogonales System. Diese Eigenvektoren bezeichne ich jetzt mit Omega I. Und wiederum Komponenten von diesen Vektoren, nicht wahr, sind dann in Klammern, also in der nächsten Formel Omega I von L, das ist die L-te Komponente eben dieses Eigenvektors I. Ja, gut, also nicht wahr, diese Gleichung, die hier steht, nicht wahr, das ist eben die Gleichung, die sagt ja, dass die Eigenvektoren eben diese ursprüngliche Matrix S diagonalisieren. Ich habe also auf der Diagonalen dann eben das Lambda I und ja, die Tatsache, dass ich die Diagonale habe, das wird angedeutet durch diese Kronecker Delta, Delta IJ. Ja, jetzt stellt sich heraus, dass in dieser Methode jetzt das sozusagen unser Output, unser Set von orthogonalen Vektoren, die ich jetzt mit WI bezeichne, ist gegeben durch diese Summe Omega I von K mal VK. Also ich verwende jetzt diese Eigenvektoren sozusagen als Expansion Coefficients, um diese neuen Vektoren WI zu bekommen. Ja, in der ersten Gleichung auf Seite 70 tue ich dann verifizieren, dass in der Tat dieses neue Set von Vektoren WI, dass die orthogonal sind. Einfach dadurch, dass ich ausnütze eben die Tatsache, dass, ja, wie die definiert sind und dann die Tatsache, dass diese Omegas eben Eigenvektoren sind von der Matrix. Und ja, wie wir sehen dann, also das Skalarprodukt zwischen WI und WJ, das ist also nicht wahr Kronecker, Delta IJ und dann mal Lambda I. Also wir sehen diese Vektoren hier, die sind jetzt nicht normalisiert, die sind also nicht orthonormal, die sind sozusagen lediglich orthogonal. Und ja, wir haben also verschiedene Längen. Die Längen, nicht wahr, sind identisch zu den Eigenvektoren. Also die Länge genau genommen ist die Wurzel daraus. Ja, was haben wir jetzt hier für Eigenschaften? Wir haben jetzt natürlich einen größten Eigenwert. Und ja, dieser, man kann gleich sofort sehen, dass jetzt dieser Eigenvektor, der zu diesem größten Eigenwert gehört, der hat folgende Eigenschaft. Es ist der längstmögliche Vektor, den man bilden kann durch eine Linearkombination von diesen ursprünglichen Vektoren V, wobei in dieser Expansion die Koeffizienten alle auf 1 normalisiert sein sollen. Sozusagen also die Summe der Quadrate dieser Koeffizienten muss 1 ergeben. Ja, also dieses Minimisierungs- oder Maximisierungsproblem kann ich mathematisch definieren. Das ist dann diese Gleichung in der Mitte von Seite 70. Ich verlange jetzt also, dass das Skalarprodukt WW, dass das möglichst groß sein soll, unter den Nebenbedingungen, dass eben Omega 1 mal Omega 1, dass das 1 ist, oder statt zu sagen, dass es 1 ist, kann ich auch einfach dadurch teilen. Ja, dann dieses W ist, nicht wahr, kann man ausdrücken durch das S, das ist dann dieses Gleichheitszeichen. Und da sehen Sie jetzt hier, das haben wir ja, glaube ich, auch schon gesehen, Wir haben jetzt hier einen Ausdruck Omega 1 S Omega 1 geteilt durch Omega 1 Omega 1. Ja, wenn ich diese Größe maximiere, dann ist es identisch dazu, dass ich das Eigenwertproblem löse. Das Eigenwertproblem, nicht wahr? Das wäre dann S mal Omega gleich Lambda Omega. Gut, ja, also nochmal, was sagt es? Das sagt, also wir haben nicht wahr, wir bekommen da als Output sozusagen einen längsten Vektor. Und dieser längste Vektor wird in eine Richtung zeigen, wo ich entweder ursprünglich schon sehr lange Vektoren hatte oder auch wo ich viele Vektoren hatte, die, sagen wir mal, ungefähr in dieselbe Richtung zeigen. Ja, vielleicht ist es am besten, das dann auf Seite 71 sich da eine Figur anzuschauen, sozusagen wie da ein Input und ein Output ausschaut jetzt in dieser Methode. Ich habe jetzt hier also in dieser Figur auf Seite 71 sehen Sie drei schwarze Vektoren, die von denen jetzt zwei sehr, sehr ähnlich sind. Diese zwei Vektoren zum Beispiel, die könnten sich bloß irgendwie durch Noise unterscheiden. Ich nehme jetzt auch an, ich habe jetzt natürlich hier alles so gezeichnet, als wäre es in der Ebene, aber eigentlich muss man annehmen, dass einer von diesen beiden Vektoren nicht exakt in der Ebene ist, sodass ich also wirklich drei linear unabhängige Vektoren habe. Ja, dann der Output von dieser Methode, also dieser Orthogonalisierung, with Importance Ranking, der ist dann in Rot gezeigt. Und Sie sehen, ich habe jetzt sozusagen eine besonders wichtige Richtung. Das war die Richtung, wo diese zwei ursprünglichen Vektoren gezeigt haben, die sich bloß ein bisschen durch Noise unterscheiden. Und auch dieser dritte hat sozusagen noch einen Beitrag in die Richtung. Das heißt also, ich bekomme diesen roten langen Vektor. Das ist also gewisserweise die, sicherlich in diesem Unterraum wird es die in gewisser Weise die wichtigste Richtung sein. Dann der zweite Output-Vektor bekomme ich, dann dieser etwas kürzere rote Vektor, der natürlich senkrecht steht auf diesem langen roten Vektor. Und ja, der zeigt jetzt sozusagen eben eine zweite Richtung an, die auch noch irgendwie relevant ist. Ja, die natürlich im Prinzip kriege ich bei dieser Methode als Output wieder drei rote Vektoren. Dieser dritte rote Vektor, der wird jetzt eigentlich senkrecht auf unserer Ebene stehen, aber wäre extrem kurz, weil er eben bloß dadurch zustande kommt, dass diese zwei ursprünglichen Vektoren, dass die irgendwie ein bisschen Noise haben dass es sozusagen dadurch irgendwie jetzt vielleicht noch eine dritte Raumdimension aufspannen, die aber eigentlich gar nicht relevant ist. Also man könnte dann aus der Länge von diesem dritten Vektor sehen, dass wir hier eigentlich gar nicht wirklich einen dreidimensionalen Raum haben, sondern eben nur einen zweidimensionalen Raum haben. Auf Seite 72 tue ich jetzt kurz den Euler-Lagrange-Formalismus nochmal wiederholen. Ich sage wiederholen, weil Sie den vermutlich schon in der Theorievorlesung Mechanik kennengelernt haben. Aber wir werden diesen Formalismus jetzt öfters verwenden und ich möchte ihn deshalb nochmal kurz herleiten. Ja, also wir haben hier zunächst mal ein sogenanntes Funktional, nicht wahr? Das ist ein mathematisches Objekt, das als Input jetzt nicht eine Zahl nimmt, sondern eine Funktion. Aber der Output ist weiterhin eine Zahl, ein Skalar. Typischerweise in unserem Zusammenhang ist der Output wird die Energie sein. Ja, jetzt gibt es in der Physik ja sehr oft, nicht wahr, auch das Variationsprinzip. Das heißt, wir suchen irgendeine Funktion, die eben solch ein Funktional stationär macht. Stationär machen, das bedeutet, dass wenn ich jetzt die Funktion, da gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten bei einer Funktion, wenn ich die irgendwie infinitesimal ändere, dann soll sich in erster Ordnung eben diese Energie dann nicht ändern. Ja, wir können wir können dann von so einem Funktional eine Ableitung bilden und das ist dann eben eine sogenannte Funktionalableitung, um sie von einer normalen Ableitung zu unterscheiden. Und da gibt es gewisse Rechenregeln, wie man damit rechnet. Ja, die kann man dadurch herleiten, dass man jetzt so eine Funktionalableitung zunächst mal auf eine normale Ableitung zurückführt, wo man also einfach ein Skalar hat. Und ja, wenn man übrigens so eine, also von so einem Funktional, die Funktionalableitung bildet und das dann 0 setzt, um eben die stationären Lösungen zu bestimmen, dann nennt man die daraus resultierende Gleichung die Euler-Lagrange-Gleichung. Ja, so eine Gleichung habe ich dann da auf Seite 72 mal hingeschrieben. Ich habe jetzt also dieses Funktional Groß F und es hängt ab jetzt eben von einer Funktion klein f von x und da tue ich jetzt eben dazu packen irgendeine Störung. Also ich habe eine Funktion jetzt dieses Delta f von x, das können also sehr, sehr viele Funktionen sein, nicht wahr? Die Funktion kann irgendwie sich an einer Stelle von dieses Delta f kann an einer Stelle, an mehreren Stellen von 0 verschieden sein, also das ist beliebig. Und dann habe ich eben sozusagen als Amplitude hier einfach ein Skalar a. Ja, gut, jetzt kann ich also hier natürlich die Ableitung bezüglich diesem Skalar berechnen. Und ich möchte das jetzt mal veranschaulichen für diesen Energieausdruck, der da unten auf Seite 72 steht. Und ja, wenn Sie sich das anschauen, das erinnert Sie natürlich ein bisschen an, was wir jetzt kennengelernt haben, an nicht wahr, quantenmechanischen Energieausdruck. Wir haben also im Zähler, haben wir da zuerst eine kinetische Energie, eine zweite Ableitung und dann noch eine potenzielle Energie. Und dann tue ich alles teilen durch eine Art Normalisierungsintegral, weil wir ja wissen, typischerweise fordern wir, dass dieses Normalisierungsintegral 1 ist. Statt als Nebenbedingung zu fordern, dass das 1 ist, können wir einfach auch eben durch dieses Normalisierungsintegral teilen. Ja, wir haben dann Zähler und Nenner, die nennen wir dann P und Q, das sind also beides jetzt wieder Funktionale. Und dann, wenn wir jetzt dann auf Seite 73 die Ableitung nach A ausrechnen von diesem Bruch, dann müssen wir natürlich da die Kettenregel verwenden. Dann haben wir also zuerst dp nach dA geteilt durch Q und dann minus dQ nach dA geteilt durch Q Quadrat mal P. Okay, also ich brauche jetzt diese beiden Ableitungen, P nach A und Q nach A. Und das ist dann in der nächsten Gleichung, wird es hergeleitet. Also Q nach A, das ist relativ leicht, das ist einfach das Normalisierungsintegral. Ja, und da ersetze ich jetzt eben meine Wellenfunktion überall durch meine Wellenfunktion plus diese Amplitude mal diese Störung Delta F. Gut, ja, das ist natürlich ganz leicht. Ich habe hier eine quadratische Funktion. Wenn ich die nach A ableite und dann A gleich 0 setze, dann erhalte ich hier im Endeffekt Integral dx 2 mal Phi mal Delta von F mal die Störung. Okay, der Teil ist leicht. Das zweite, die Ableitung von P nach A, ist ein bisschen komplizierter. Ich habe es hier auch natürlich, ich muss überall die Wellenfunktion ersetzen durch Wellenfunktion plus A mal die Störung. Und dann habe ich hier ist ein bisschen ein Problem. Ich habe jetzt diesen Differentialoperator, die zweite Ableitung. Und dann sehen wir, dann ist einmal, wenn ich das ausmultipliziere, ist einmal das Delta F vor dem Operator und das andere Mal nach dem Operator. Ja, wir wissen, so eine zweite Ableitung ist ein hermitischer Operator. Das heißt, ich kann eigentlich die Reihenfolge vertauschen. Ich kann auch genau dasselbe Ergebnis mit mathematischen Argumenten erhalten. Ich kann sagen, ich mache zweimal eine Integration by Parts. Und damit kann ich dann das Delta F immer auf eine Seite überbringen. Ich kann es hier typischerweise am Anschluss hinsetzen. Und ja, dann, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich jetzt das Ergebnis schreiben als diesen Term in rechteckigen Klammern, nicht wahr? In diesen rechteckigen Klammern steht minus die partielle Ableitung nach x² von phi von x plus 2 mal v von x mal phi. Und das Ganze wird multipliziert jetzt mit dieser Störung, mit diesem Delta f von x. Ja, gut, jetzt habe ich also separat ausgerechnet die Ableitung von Zähler und Nenner. Dann kann ich wieder alles zusammensetzen, also einsetzen oben in diese Formel, die eigentlich nichts anderes als die Kettenregeln. Und ich kann jetzt auch ohne Einschränkung sagen, dass ich jetzt nur Wellenfunktionen betrachte, die korrekt normalisiert sind. Das heißt also, das Q von Phi ist gleich 1. Und ja, wenn ich das mache, dann bekomme ich diese letzte Gleichung hier auf Seite 73. Und ja, was sieht man da? Also ich habe das Integral dx dann mal der Störung und dann in diesen großen runden Klammern, nicht wahr, habe ich wieder eben ja, die kinetische Energie plus die potenzielle Energie minus E und das alles multipliziert mit Phi von x. Ja, jetzt, das muss 0 sein. Okay, wann ist das 0? Wie ich gesagt habe, dieses Delta f von x kann eine x-beliebige Funktion sein. Wenn das für jede x-beliebige Funktion gelten soll, dann gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich dass der Term in diesen großen runden Klammern, dass der identisch 0 ist. Ja, und da sehen Sie, das ist dann die Gleichung 58 auf Seite 74. Sie sehen, das ist natürlich nichts anderes als unsere wohlbekannte Schrödinger-Gleichung. Ja, was haben wir damit gezeigt? Wir haben also gezeigt, dass die Schrödinger-Gleichung die Euler-Lagrange-Gleichung ist von einem Energieausdruck, von einem Funktional. Und dieser Zusammenhang gilt jetzt also nicht nur für eine eindimensionale Einteilchengleichung, die wir hier betrachtet haben, sondern wir werden sehen, der ist allgemeingültig, das Variationsprinzip gilt ja immer. Wir können also eigentlich sämtliche elektronische Strukturmethoden dadurch herleiten, dass wir anfangen mit einem Energieausdruck, mit einem Funktional, das also die Energie gibt als Funktion von irgendwelchen Orbitalen, elektronischen orbitalen Funktionen. Und wenn man dann also dieses Funktional minimisiert, erhält man dann die Lösung des elektronischen Strukturproblems. Ja, sehr oft werden diese Euler-Lagrange-Gleichungen auch verwendet im Zusammenhang mit komplexen Orbitalen, weil sich herausstellt, dass das so eigentlich die Rechnung noch einfacher macht. Und das möchte ich auch kurz nochmal erklären, diesen Zusammenhang. Ich betrachte jetzt also das Euler-Lagrange-Funktional von einer realen Funktion f, also die Energie ist eine reale Größe, die jetzt möglicherweise aber von komplexen Funktionen abhängt. Also ich habe jetzt meine Funktion f von x, die jetzt komplex sein darf, die hat also einen Realteil fr von x plus dann eben i mal der Imaginäranteil fi von x. Ja, dann können wir natürlich jetzt, wenn wir Funktionalableitung bilden, können wir eine Funktionalableitung bilden nach dem Realanteil, nach dem Delta f von r oder nach dem Delta fi. Das sind also die Gleichungen dann 59 und 60. Ja, das wären ja sozusagen dann im bisherigen Rahmen, wie wir es gemacht haben, wären das die beiden Gleichungen, die wir lösen müssen. Aber man kann jetzt leicht sehen, dass man genau dasselbe Set von Gleichungen erhält, sozusagen auf eine elegantere Art und Weise, wenn wir jetzt die Ableitung von unserem Funktional bezüglich f Stern berechnen. Ja, wir können jetzt die Kettenregel verwenden. Und natürlich die wohlbekannte Definition, dass der Realteil, dass das f plus f Stern halbe ist und der Imaginärteil ist f minus f Stern geteilt durch 2i. Und dann, wenn wir jetzt also unten auf Seite 74 jetzt formal die Funktionalableitung Delta f nach Delta f Stern berechnen, dann sehen wir, haben wir einen ersten Term, wo wir also zuerst nach dem Realteil ableiten und dann den Realteil nach f Stern und einen zweiten Term, wo wir dann eben nach fi ableiten und dann das fi wiederum nach Delta f Stern. Ja, diese zweiten Terme jetzt da in diesem Produkt, nicht wahr, die kann man aus den obigen Gleichungen natürlich leicht erhalten, also wo wir hatten, dass fr gleich f plus f Stern halbe ist etc. Und wenn man das macht, erhält man dann ein halb oder i halbe. Und ja, dann erhalten wir diese Gleichung ganz unten auf Seite 74. Ja, jetzt natürlich wissen wir, sowohl der Real- als auch der Imaginäranteil müssen 0 sein. Was dann bedeutet, dass wenn wir diese Gleichung 0 setzen, dass das identisch ist zu den beiden Gleichungen 59 und 60. Wir erhalten auch dasselbe Ergebnis. Aber es ist ein bisschen leichter und hier, um das nochmal zu sehen, komme ich nochmal genau zu dem Beispiel zurück. was wir uns gerade auch schon angeschaut haben, nämlich diesen Energieausdruck für ein quantenmechanisches Einteilchen. Und ja, wenn Sie jetzt da, das ist dann eine Übungsaufgabe, wenn Sie jetzt da ableiten bezüglich eben jetzt diesem Phi-Stern, dann erhalten Sie sofort wiederum die Euler-Lagrange-Gleichung und das ist einfach ein bisschen einfacher, als wenn man halt das mit dem Formalismus macht, den ich am Anfang verwendet habe. Gut, man kann diese Funktionalableitung auch noch anders sich ein bisschen vorstellen. Man kann sagen, ja, statt jetzt Funktionale zu betrachten, tue ich das Funktional sozusagen diskretisieren. Ich führe jetzt ein, irgendwelche Funktionswerte f von ri, die jetzt dann, wenn ich eine endliche Anzahl von solchen ris habe, dann habe ich eine endliche Anzahl von Variablen und ich kann einfach dann normale Ableitung bilden bezüglich diesen fr von i. Und das habe ich dann hier auf der Seite 76 noch gezeigt bezüglich dem Normalisierungsintegral. Und ja, wenn ich das dann diskretisiere, nicht wahr, dann muss ich das Integral natürlich ersetzen durch eine Summe über diese Phi von xj. Und um das Integral anzunähern, muss ich dann noch durch mal Delta x multiplizieren. Delta x ist also der Abstand zwischen diesen Stützstellen xi. Und dann sieht man natürlich, wenn ich jetzt hier eine ganz normale Ableitung bilde, wenn ich also das Phi Stern von xi als eine skalare Variable betrachte, dann behalte ich in der Tat phi von xi, also die, was wir wissen ja, was das korrekte Ergebnis ist. Gut, ja, als hier haben wir jetzt einfach betrachtet, ganz normale Ableitung. Wie wir sehen werden, müssen wir, wenn wir elektronische Tourrechnungen machen, immer Ableitungen unter Nebenbedingungen berechnen oder Funktionen unter Nebenbedingungen minimisieren. Und nicht wahr, das sind immer die Nebenbedingungen sind, dass die Funktionen normalisiert sind und dass sie orthogonal aufeinander stehen. Deshalb diskutiere ich jetzt in diesem nächsten Kapitel 77 hier, wie man eine Minimisierung eines Funktionals unter Orthonormalitätsbedingungen macht. Dieser Teil ist relativ technisch und ich möchte jetzt da eigentlich nicht ganz in die Details gehen von diesen Formen. Das können Sie sich vielleicht mal in Ruhe anschauen, wenn Sie wollen. Ich werde es in der Prüfung nicht fragen. Und ich möchte jetzt also sozusagen bloß die wesentlichen Gedanken, die wesentlichen Ideen hier kurz erklären. Ja, sozusagen ich sage jetzt mir mal, ich fange an mit einem beliebigen Set von Orbitalen. Und im ersten Schritt tue ich dann diese Orbitale orthogonalisieren. Sobald ich jetzt dann ein orthogonales Set von Orbitalen habe, nicht wahr, dann sind meine Energieausdrücke, die wir kennengelernt haben, zum Beispiel eben der Energieausdruck für Hartree-Fock, nicht wahr, die sind dann gültig. Die sind nur gültig für orthogonale Orbitale. Ja, sozusagen, ich habe dann eine erste Funktion, nicht wahr, die aus den nicht-orthogonalen Orbitalen Orthogonale generiert und dann eine zweite Funktion, die eben aus diesen orthogonalen Orbitalen dann die Energie berechnet. Ja, diese erste Funktion, wo ich von den nicht-orthogonalen zu den orthogonalen Orbitalen gehe, das ist diese Gleichung 61 und Sie sehen, ich habe jetzt hier diese Löfting-Orthogonalisierung verwendet, um eben von den nicht-orthogonalen zu den orthogonalen Orbitalen zu kommen. Ja, gut, dann sehen Sie hier natürlich, muss ich die Kettenregel verwenden, nicht wahr? Ich habe ein erstes Funktional, sozusagen das die Orbitale orthogonalisiert und dann zweites, das ist die Energie berechnet. Und ja, daraus folgt dann diese Gleichung 63. Sie sehen jetzt hier, ich habe also diese Ableitung, die ich hier habe, das Delta E nach Delta Phi I Stern von R. Das ist jetzt eine Ableitung bezüglich einem beliebigen Orbital. Und ich tue jetzt dann in dieser Gleichung 63, nicht wahr, tue ich zuerst die Ableitung bilden von E nach Phi Tilde. Diese Phi Tilde nochmal, das sind wie gesagt, das sind die bereits orthogonalisierten Orbitale. Und dann gemäß der Kettenregel mal nehmen mit der Ableitung von Phi Tilde Stern J nach Phi I Stern. Okay, und dann einen zweiten analogen Term habe ich auch noch, wo ich die Ableitung dann eben nicht nach den Sternchenfunktionen bilde, sondern nach den Funktionen ohne Sternchen. In diesem Ausdruck, nicht wahr, habe ich diese zwei Ableitungen drin und eine Ableitung, die Ableitung der Energie nach den orthogonalen Orbitalen, die bezeichne ich jetzt als d von r. Das ist diese Gleichung 64. Das ist also sozusagen, das sind die Ableitungen ohne die Nebenbedingungen. Ja, dann, kann ich jetzt hier in dieser Gleichung 63 diesen zweiten Teil, wo ich also immer die Ableitung von normalisierten Orbitalen bezüglich nicht orthonormalisierten Orbitalen betrachten. Diesen Term, den kann ich herleiten, das ist ein bisschen länglich. Das ist dann diese Gleichung 66, wo ich das herleite. Und wenn ich dann diese Gleichung 66 wiederum einsetze in meine Gleichung 63, ja, dann bekomme ich jetzt eigentlich den Endausdruck, der uns interessiert. Ich habe jetzt also hier, nicht wahr, ein halb mal die Funktionalableitung von E nach Phi I Stern. Das ist jetzt also die totale Ableitung, das heißt die Ableitung, die die Constraints mit berücksichtigt. Und wir sehen, diese Ableitung, die mit den Constraints, die ist zunächst mal gleich der Ableitung ohne die Constraints. Nicht wahr? Diese Ableitung ohne die Constraints habe ich ja mit DI von R bezeichnet. Und dann habe ich eben diese Korrekturfaktoren, die jetzt noch die Constraints berücksichtigen. Ja, Sie sehen, um diese Constraints zu berechnen, brauche ich auch wiederum meine Unconstraints Gradients, diese DI, und ich muss die immer multiplizieren mit Wellenfunktion und dann integrieren. Man kann jetzt diese Integrale hier auch, den kann man Namen geben, die kann man jetzt Lagrange-Multiplikatoren nennen. Und in der Tat, man kann diesen ganzen Formalismus auch für die meisten Funktionale herleiten, dadurch, dass man den Formalismus der Lagrange-Multiplikatoren verwendet. Und wir sehen dann also, wir haben den Unconstrained Gradient minus diese Summe über alle diese Elemente Delta IJ, diese Matrix von Lagrange-Multiplikatoren multipliziert dann mit Phi J von R. Ja, wir sehen, wir haben hier also jetzt diese Matrix von Lagrange-Multiplikatoren. Und ja, warum ist das eine Matrix? Das kann man leicht verstehen. Nicht wahr? Wir haben ja jetzt, wenn wir n Orbitale haben, dann haben wir n mal n minus 1 halbe Constraints. Nicht wahr? Wir haben Orthogonalitäts-Constraints. Nicht wahr? Weil jedes Orbital muss auf jedem anderen senkrecht stehen. Das gibt also dieses quadratische Skalierverhalten, aber wenn Orbital I auf Orbital J senkrecht steht, ist es natürlich identisch dazu, dass Orbital J auf Orbital I senkrecht steht. Deshalb ist diese Matrix von den Lagrange-Multiplikatoren eine symmetrische Matrix. Das heißt also, muss eigentlich bloß entweder das Upper Triangle oder Lower Triangle von dieser Matrix kennen.